Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon. Mein Name ist Tano Gerke und neben mir sitzt der Bibliotheksleiter Dr. Wolfgang Fenske. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Heute sprechen wir über die Höllenfahrt von Thomas Mann, dem Vorspiel zu seinen Josefsromanen. Herr Fenske, worum geht es da überhaupt und worum handelt es sich?
Ja, wie Sie schon sagten, es handelt sich um einen Text von Thomas Mann, dem Vorspiel zu seinen Josefsromanen. Dieser Text unter dem Titel Höllenfahrt ist ein recht eigenständiger Text, den Thomas Mann seine Romangruppe, die aus vier Einzelromanen besteht, vorangestellt hat. Also nur zur Erinnerung, neben den bekannten Romanen Buddenbrooks, Felix Krull, Zauberberg, Lotte in Weimar und so weiter, hat der Thomas Mann auch die sogenannten Josefsromane geschrieben. Die sind zwischen 1933 und 1943 erschienen. Das waren die Geschichten Jakobs, der junge Josef, Josef in Ägypten und Josef der Ernährer. Und diese vier zusammen, die nennt man die Josefsromane. Dem ersten Band, die Geschichten Jakobs von 1933, dem ist vorangestellt ein sogenanntes Vorspiel unter dem Titel Höllenfahrt. Und mit diesem Text wollen wir uns heute beschäftigen. Die Höllenfahrt ist also keine Einführung in das Romanwerk, sondern wie der Begriff Vorspiel vielleicht schon andeutet, eher ein selbstständiges Stück, was dem Romanwerk vorangestellt ist. Das heißt, Sie können das Romanwerk lesen, ohne das Vorspiel gelesen zu haben, ohne die Höllenfahrt gelesen zu haben. Sie können umgekehrt allerdings auch die Höllenfahrt lesen, ohne im Anschluss das Romanwerk zu lesen. Und diesen Zugriff, den wählen wir nun heute. Wir reden nicht von Josefs Roman, sondern wir reden nur von dem Vorspiel Höllenfahrt.
Dem kann ich aber bereits auch schon entnehmen, dass die Gattung dieses Vorspiels schwer zu bestimmen ist. Also es ist ja anscheinend kein wissenschaftlicher Text, keine historische Abhandlung und gleichzeitig auch nicht reine Prosa. Was ist es denn dann, dieses Vorspiel?
Ja, es ist in der Tat schwer zu sagen. Also es ist noch nicht Roman, das ist wahr. Es ist aber auch kein reiner Sachtext und auch, wie wir dann später noch mitbekommen werden, kein wissenschaftlicher Text. Es ist in der Tat eine Gattung, die nur sehr schwer zu bestimmen ist. Auch in der Sekundärliteratur tut man sich damit recht schwer. Man könnte vielleicht sagen, dass es sich um eine Art erzählenden Sachtext handelt, aber das ist recht schwer zu bestimmen im Eigentlichen.
Was man vielleicht vorweg noch erwähnen sollte, ist, dass Thomas Mann, sag ich mal, im konservativen Lager, im konservativen Milieu vordergründig bekannt ist durch seine Betrachtung eines Unpolitischen aus dem Jahr 1918. Und jetzt wollen Sie ja im Prinzip überleiten und sagen oder zeigen, warum auch der spätere Thomas Mann für Konservative noch interessant ist.
Ja, durchaus. Also ich halte es für eine Verkürzung zu sagen, dass Thomas Mann allenfalls durch die Betrachtung eines Unpolitischen, ich sag mal, für Konservative interessant ist und anschließend aber nach seiner Versöhnung mit seinem Bruder Heinrich und seiner Hinwendung zur Demokratie und so weiter dann sozusagen für Konservative nicht mehr lesbar ist. Mein Eindruck ist eigentlich immer der gewesen, dass Mann auch so ein bisschen die Zeichen der Zeit erkannt hat, nach außen hin sich versöhnlich gab, nicht nur gegenüber seinem Bruder, sondern letztlich auch gegenüber den Verhältnissen, in denen er und alle ja letztlich leben mussten. Aber dass man der Substruktur der Mannschen Romane durchaus einen konservativen Zug abspüren kann. Also wenn Sie sich das mal angucken, die Buddenbrooks, das ist eine Geschichte des Verfalls einer Kaufmannsfamilie. Sie haben die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, nicht wahr? Das ist ja auch letztlich eine Art, der Hochstapler, eine Art Niedergangserzählung. Vom Zauberberg muss ich nicht eigens berichten, nicht wahr? Da sind ja sozusagen ganz virulent die Diskurse der Weimarer Zeit, auch der konservativen Revolution mit verarbeitet. Sie haben auch Texte wie den Adel des Geistes, nicht wahr? Also, den Sie interpretieren können, dass nach Fortfall des tatsächlichen Adels nun also der Adel des Geistes an seine Stelle treten muss und insofern auch dann da von Mann durchdekliniert wird. Also kurzum, ich denke durchaus, dass in der Substruktur des Mannschen Oeuvres durchaus noch konservative Züge zu erkennen sind, wenn man sich darauf einlässt und wenn man bereit ist, sie auch entsprechend zu lesen.
Das Ganze wollen wir heute machen anhand der Höllenfahrt, eben wie Sie gesagt haben, den Vorspiel zu den Josefs Roman. Jetzt aber erstmal auch die Frage, wie kam Thomas Mann überhaupt darauf, die Josefs-Romane zu verfassen?
Ja, es war ja so, dass die 20er Jahre, in denen Mann mit den ersten Recherchen dazu begonnen hat, fallen ja in eine Zeit der, ich sag mal, des Ägypten-Hypes, würde man heute sagen. Also 1922 wurde von Howard Carter das Grab Tutanchamuns entdeckt. Das hat also hat große Wellen geschlagen, breites Interesse entfacht. Mann selbst hat 1925 Palästina bereist, das Heilige Land, und hat die Gegend dort erkundet und hat im Jahr darauf, 1926, also tatsächlich begonnen, die ersten Recherchen, die er im Heiligen Land angestellt hatte, umzusetzen und hat 1926 begonnen, letztlich mit den Josefs-Romanen diese zu schreiben, die, das muss man sich auch klar machen, tatsächlich dann erst 1943, also 17 Jahre später, fertiggestellt wurden. Das heißt, wir haben es also hier mit einem Romanwerk zu tun, das mindestens quantitativ das Opus Magnum Manns darstellt, denn es ist das quantitativ umfangreichste Werk Thomas Manns, also noch umfangreicher als etwa der Zauberberg. Es gibt sogar Stimmen in der Literaturwissenschaft, die sagen, es sei auch qualitativ sein Hauptwerk. Er hätte das aber nie so unterstrichen, weil er gemerkt hat, dass es in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wurde. Ich denke aber schon, dass man sagen kann, dass sein Herzblut in den Josefs-Romanen steckte. Denn wer sich 17 Jahre lang mit einem und demselben Stoff beschäftigt, unterbrochen natürlich auch von anderen Romanveröffentlichungen, von Vortragstätigkeiten und vielem anderen, der zeigt doch, dass es mehr ist als eine Episode, sondern es hat eben 17 Jahre lang seines Lebens begleitet.
Ein weiterer Punkt ist auch noch, den man wahrscheinlich noch erwähnen sollte, ist, dass Thomas Mann die Anregung auch außerdem von Goethe im Prinzip übernommen hat, der in Dichtung und Wahrheit schon gesagt hatte, vielleicht möchten Sie das kurz ausführen,
ganz
welche
genau.
Rolle da Goethe spielt.
Ganz genau, also man kann auch das in der Literatur nachlesen, dass letztlich Thomas Mann durch die Goethe-Lektüre Dichtung und Wahrheit auf die Idee gebracht wurde, diese Josefs-Romane zu verfassen, denn in Dichtung und Wahrheit schreibt Goethe an einer Stelle, dass es reizvoll wäre, die Josefs-Geschichte einmal, Zitat, ins Einzelne auszumalen. Und das hat Goethe nicht mehr geschafft und man weiß ja, dass auch Thomas Mann nicht ganz uneitel war und sich auch in der Nachfolge Goethes irgendwo sah als der deutsche Nationaldichter des 20. Jahrhunderts und dann hat er es eben gemacht und am Ende sind da tatsächlich vier Romane erheblichen Umfangs dann dabei herausgekommen, ganz genau. Also die Anregung, die stammt in der Tat von Goethe und dann kam natürlich, ich sag mal, der Ägypten-Hype der 20er Jahre noch dazu und beides zusammen hat dann wahrscheinlich das bewirkt.
Wir haben gerade schon kurz angerissen, dass es sich bei diesem Vorspiel um keine klassische Prosa, wie man das von Mann kennt, handelt, sondern um irgendwie einen Zwischentext zwischen Wissenschaft und Prosa oder Sachtext. Das lässt sich natürlich auch daran ausmachen, dass der Text extrem fakten- und detailversetzt ist. Und dann ist ja erstmal die Frage, wo hat man dieses Wissen aufgenommen? Wie kam es dazu? Woher hat er diese Erkenntnisse genommen? Sie hatten den Ägypten-Hype, den sogenannten, angesprochen. Vielleicht können Sie ja das nochmal kurz einmal ausführen, was so die Hintergründe sind.
Ja, das ist durchaus wichtig zu wissen, auch wenn wir uns heute nur mit der Höllenfahrt befassen und nicht mit dem Josefs-Roman als solchen, sollte man schon im Blick haben, dass Thomas Mann nach seiner Palästina-Reise dann tatsächlich systematisch begonnen hat, sich mit der Materie der Josefs-Geschichten zu beschäftigen. Also nochmal als Erinnerung, die Josefs-Romane befassen sich mit der alttestamentlichen Figur des Josef, den meisten hoffentlich noch ein Begriff, Abraham, Isaak, Jakob und der Sohn Jakobs dann also Josef, der dann also von seinen Brüdern verraten wird, verkauft wird nach Ägypten, dort dann sozusagen einen schweren Anfang hat, dann aber sozusagen in seinen Fähigkeiten erkannt wird, am ägyptischen Hof groß Karriere macht und als dann im Land Kanaan, im Heiligen Land, dann letztlich die große Dürre kam und seine Familie, die Brüder, die ihn einst verrieten, dann dahin kamen, war er also derjenige, der dann sozusagen sie ernährt hat und hatte sich also ihnen zu erkennen gegeben und das ist dann letztlich, kann man sagen, dann das Happy End dieser Episode. Und diese Geschichte sozusagen auf ganz wenige Worte komprimiert, diese Geschichte ist also Gegenstand der Josefs-Romane und in den Romanen natürlich deutlich weiter entfaltet und ausgeführt, als sie in der Bibel je zu finden waren und sind. Zu dem Zweck musste sich Mann natürlich auch mit den einschlägigen Wissenschaften beschäftigen. Das war zum einen die gerade aufgekommene Altorientalistik auf der einen Seite und der alttestamentlichen Wissenschaft auf der anderen Seite. Und die Pointe ist nun, dass das Romanwerk sein spezifisches Gesicht, auf das wir nachher noch kommen werden, seine Gestalt dadurch bekommen hat, dass im Grunde die alttestamentliche Wissenschaft und auch die Altorientalistik in dieser Zeit, sag ich mal, einer Linie folgten, die eigentlich nicht lange Bestand hatte, sondern schon wenige Jahre und Jahrzehnte später eigentlich schon wieder obsolet war. Und zwar muss man dazu im Hintergrund wissen, dass es da zwei Denkrichtungen gab, die in der Zeit, wo Thomas Mann sich mit dem Stoff befasste, die Diskussion dominierten. Zum einen der Babel-Bibel-Streit, ausgelöst von dem Alttestamentler Friedrich Delitzsch. Der hatte behauptet, dass letztlich das Alte Testament vollständig von babylonischen Mythen abhängig sei. Das heißt, dass also dass die Vorkommnisse des Alten Testaments, die Wanderungen, die Geschichten von der Schöpfung, von der Sintflut, vom Turmbau zu Babel und so weiter, alle ihre Vorlagen in babylonischen Mythen hätten und letztlich das Alte Testament demgegenüber nur sekundär sei. Der Streit darum, die Auseinandersetzung darum, ist als Babel-Bibel-Streit in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Und war dann schon, ich sag mal, in den 30er Jahren spätestens obsolet. Das heißt, kurioserweise, als die Romane erschienen, ist sozusagen das wissenschaftliche Fundament, auf das sich Thomas Mann berief, im Grunde schon nicht mehr aktuell gewesen, was aber jetzt kein Drama ist, denn welcher Roman dieser befasst sich schon vorher mit den wissenschaftlichen Grundlagen. Also das auf der einen Seite, der Babel-Bibelstreit, auf der anderen Seite hat man in der Zeit auch entdeckt, von welchen Astralmythen Hebräer, Babylonier und Ägypter gleichermaßen abhängig waren, dass sie also mythologische Geschichten am Lauf und am Stand der Gestirne entfalteten und orientierten und dass auch das in der babylonischen Tradition sozusagen seinen Niederschlag gefunden hat. Und dann hatte sich in einem anderen Strang als dem eben genannten noch eine andere Schule entwickelt, der Pan-Babylonismus. Das war also eine Schule auch von Altorientalisten, die also davon ausgegangen sind, dass diese Astralmythen, das heißt die Orientierung an den Himmelsgestirnen, letztlich Dreh- und Angelpunkt der gesamten kulturellen Anschauung der ganzen alten Völker war, mithin auch der Babylonier und mithin also auch der Gestalten und der Geschichten des Alten Testaments. Alfred Jeremias, der 1904 das Buch »Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients« verfasst hat, der hat dazu geschrieben, ich kann das mal zitieren, »Der Pan-Babylonismus will den Nachweis liefern, dass diese astrale Weltanschauung allen Kulturen und Religionen der Welt ihr Gepräge gab, dass insbesondere auch die biblische Weltanschauung ihre Symbolsprache dieser Weltanschauung verdankt.« Zitat Ende. Also nochmal zusammenfassend, wir haben zwei Linien, Babel-Bibelstreit, geht davon aus, dass die Quellen, die literarischen Quellen letztlich alle von Babylon abhängig sind, und der Pan-Babylonismus geht davon aus, dass die Astralmythologie der Babylonier weniger literarisch als vielmehr faktisch, rituell, tatsächlich über den ganzen Erdball verteilt wurde, dass letztlich also alle Kulturen der Welt indirekt abhängig sind von der Astralmythologie der Babylonier. Das nennt sich also Pan-Babylonismus. Beide Forschungsrichtungen, man kann es nur wiederholen, haben sich nicht durchgesetzt, waren schon nach 20, 30 Jahren spätestens obsolet. Aber eben zu der Zeit, wo Thomas Mann geforscht hat, und das ist durchaus eine gewisse Pointe, waren das die maßgeblichen und die bildeten also die Literatur, mit der man sich schlau gemacht hat. Das sehen Sie beispielsweise schon daran, dass er dann in seinem ersten Teil der Höllenfahrt ja die Ursprungsgeschichte der Hebräer berichtet, an der Wanderung Abrahams aus dem Lande Ur ins gelobte Land. Aber in der Darstellung Thomas Manns in der Höllenfahrt geschieht das nun nicht auf Geheiß Gottes, der also wörtlich sozusagen Abraham den Auftrag gibt, sondern anhand der Gestirne und Abraham, der Mondmann Abraham, wie er bei Thomas Mann immer genannt wird, orientiert sich also an den Gestirnen und folgt den Gestirnen und die führen ihn eben aus dem Lande Ur, aus dem Zweistromland, dann hin ins gelobte Land. Und in einem zweiten Schritt, das sind sozusagen die beiden Teile der Höllenfahrt, neben der Ursprungsgeschichte der Hebräer eben durch diese Wanderung des Abraham, ist im zweiten Teil also der Blick voraus zur Geschichte der Menschen und die Geschichte der Menschheit, die dann also ebenso mythologisch begründet wird. Diese beiden Teile sind also die entscheidenden für die Höllenfahrt.
Das heißt nochmal einen Schritt zurück oder nochmal zusammenfassend, das heißt zum Verständnis auch von der Höllenfahrt, wie Thomas Mann sie konzipiert hat, sind im Prinzip die wissenschaftlichen oder die alt- und orientalistischen, die archäologischen Funde, Erkenntnisse, quasi Voraussetzung, um überhaupt verstehen zu können, wie er auf die Idee gekommen ist, diese Mythen zusammenzuführen und in eine Romanerzählung sozusagen zu vereinen.
Ganz eindeutig. Also wer sich dafür interessiert, man kann ja auch einen Roman einfach als Roman lesen und das Vorspiel zum Roman einfach als ein Vorspiel zum Roman lesen, ohne da wissenschaftliche Rückfragen zu stellen. Aber wer sich dafür interessiert, der wird bei näherer Beschäftigung also merken, dass Thomas Mann unmittelbar von diesen damaligen wissenschaftlichen Zeitmoden abhängig ist, was dem Romanwerk ja nichts an an Bedeutung nimmt, aber was zur Einordnung sozusagen des Hintergrundes hilft. Und man muss, wir sitzen ja heute hier zusammen, um uns darüber zu unterhalten, was die Höllenfahrt auch für Konservative austrägt. Man muss letztlich auch diesem Zufall dankbar sein, dass es letztlich diese Fügung gab, dass Thomas Mann letztlich an dieser Wissenschaftslandschaft seiner Zeit sich orientiert hat und uns dann die Höllenfahrt in der heute vorliegenden Gestalt hinterlassen hat, mit der wir, denke ich, auch heute noch was anfangen können.
Das heißt, Thomas Mann sozusagen hat den Versuch unternommen, eine neue Geschichte zu schreiben, die die bisherigen Kenntnisse integriert oder zumindest vor die Voraussetzung impliziert, dass man weiterdenkt als, wie Sie es eben sagten, das Alte Testament, was dann im Babel- und Bibelstreit auf andere Punkte zurück datiert wurde oder beziehungsweise interpretiert wurde, dass es im Prinzip keine Eigenständigkeit besäße, sondern aus sich aus anderen Quellen speise. Und diesen geht Thomas Mann dann letztlich nach.
Richtig. Dem geht er nach. Und das Interessante daran, und damit können wir auch zum Inhaltlichen vielleicht kommen, das Interessante daran ist, dass das Ganze ja, wenn man wissenschaftlich denkt, ja auch alles sehr modern anmutet, nicht wahr? Also ein Exeget, ein Quellenkundler, ein Textforscher würde sagen, er treibt Quellenkritik. Er glaubt letztlich nicht dem vorfindlichen Text, wie er etwa im Alten Testament zu finden ist, sondern er stellt Rückfragen. Er stellt Rückfragen und kommt dazu, angeleitet natürlich durch die alttestamentlichen und altorientalistischen Moden seiner Zeit, zu sagen, das ist gar nicht alttestamentlich, das ist in Wahrheit babylonisch. Er geht also sozusagen in der Josefsgeschichte hinter die vorfindlichen Quellen zurück und stellt Spekulationen an, dass diese Quellen eigentlich alle viel älter sind. Muss man sich aber klar machen, warum macht er das? Also er geht scheinbar modern vor, quellenkritisch, textkritisch, historisch kritisch vor, mit einem alten Text, was eigentlich, ich sag mal, kein konservativer Zugang ist, sondern eben eigentlich eher ein moderner. Aber er verbindet damit natürlich ein bestimmtes Anliegen. Denn indem er immer wieder nachfragt, was ist die Grundlage des alttestamentlichen Textes? Aha, das sind vielleicht babylonische Quellen. Was aber waren denn die Grundlagen der babylonischen Quellen? Dann kommt er auf andere Quellen, die er teilweise noch benennen kann, teilweise nur spekulativ benennen kann. Und auch da wird er immer wieder sagen, ja, auch das ist aber nur eine weitere Kulisse, die vor dem eigentlichen Hintergrund aufgebaut wurde und so weiter und so weiter und so weiter. Und so kommt er dann letztlich zu dem leitenden Satz der ganzen Höllenfahrt. Also ist auch der erste Satz dieses Stückes. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, sollten wir ihn nicht unergründlich nennen. So lauten die ersten zwei Sätze der Höllenfahrt. Und die sind im Grunde schon Programm, denn Thomas Mann macht nichts anderes als die alttestamentlichen Berichte immer weiter und immer weiter und immer weiter auf ihren historischen Quellen, auf ihre Ursprünge hin zu befragen und kommt dabei zu dem Schluss, dass er eigentlich nie an ein Ende gelangt. Das heißt, dass letztlich es keine schriftlich überlieferte Quelle gibt, die sozusagen für diese Erzählungen von der Schöpfung, von der Sintfluterzählung, vom Turmbau zu Babel und so weiter und so weiter. Und später dann natürlich auch im Roman selbst, dann für die Josefsgestalt, dass da alles Motive, dass überall Motive verarbeitet werden, die eigentlich schon viel älter sind und die letztlich gar nicht in unserem klassischen Sinne historisch rekonstruiert werden können. Das heißt, um den Einsatz noch zu sagen, Thomas Mann dekonstruiert die alttestamentlichen Erzählungen und führt sie auf ältere mythologische Vorlagen, eben vor allem auf babylonische zurück, weil er im Grunde einen neuen, und das heißt im Grunde einen ganz alten, nämlich archaischen Zeit- und Geschichtsbegriff wieder installieren will. Das heißt, die Zeit, von der Thomas Mann in der Höllenfahrt redet und später auch in den Josefsroman, ist, wenn Sie so wollen, eine mythisch-theologische Zeit, die nichts zu tun hat mit unserer heutigen metrischen Zeitrechnung. Wir sind ja gewohnt, Zeit einzuteilen, man rechnet in Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Und wenn wir uns mit Geschichtswissenschaft beschäftigen, dann datieren wir alles. Wir versuchen, historische Zusammenhänge konstruieren, zu sehen, zu untersuchen. Aber Thomas Mann weist uns darauf hin, dass wer immer weiter nachfragt und immer weiter nachfragt und immer weiter nachfragt, irgendwann einsehen muss, dass in eine, ja, wie er es an mehreren Stellen sagt, in eine unvordenkliche Stufe letztlich eintritt, einen unvordenklichen Bereich, wo die Hilfsmittel der metrischen Geschichtsschreibung, der metrischen Zeiterfassung gar nicht mehr helfen, wo wir einfach nur erkennen müssen, es werden in allen oder in vielen Kulturen Inhalte überliefert, die keiner datieren kann, die für jede uns erreichbare Generation immer schon vorfindlich waren, immer schon gegeben waren und die letztlich sich mit unserer herkömmlichen Zeitrechnung gar nicht mehr erfassen lassen. Das heißt, für Thomas Mann reicht Geschichte zurück ins Numinose. Das heißt aber umgekehrt, dass die ganze Geschichte selbst ja numinos ist oder bleibt. Wenn wir sagen, die ganze Geschichte, in der wir bis heute leben, verdankt sich einem Ursprung, der für uns Menschen im Numinosen liegt, dann ist das ganze Wesen von Zeit bis heute, von Geschichte bis heute, natürlich auch selbst numinos, heißt also nicht, wie es die Moderne ja meint, nicht gegeben, nicht fassbar, nicht analysierbar. Wir können uns dieser Zeit auch sozusagen gegenüber gar nicht im Grunde kritisch verhalten, weil wir in diesem Zeitstrom, dessen Ursprünge, wie gesagt, uns gar nicht mehr zugänglich sind, weil wir in diesem Zeitstrom uns längst aufhalten und letztlich ja von ihm auch mit erfasst werden. Das heißt, Thomas Mann versucht in der Höllenfahrt nichts anderes, als im Grunde eine kleine konservative Hermeneutik der Geschichte im Modus der Erzählung. So würde ich es mal versuchen zu definieren. Und ja, zeigt uns im Grunde, dass wir unsere Geschichte vielleicht doch anders begreifen müssten, als es die Moderne lehrt, die sich historisch kritisch und verhält und immer versucht, sozusagen Zeit und Geschichte als etwas Objektivierbares darzustellen. Sie könnten auch sagen, dass Thomas Mann nichts anderes macht, als eine Art Wiederverzauberung, sage ich mal, zu versuchen, in Anlehnung an das berühmte Wort von Max Weber von der entzauberten Welt.
Ja, Sie haben jetzt schon sehr viele Punkte genannt, die wir vielleicht noch mal einmal ein bisschen noch mal Revue passieren lassen müssen, um sie überhaupt auch verständlich zu machen. Also wir haben natürlich jetzt verstanden, es gibt einen gewissen historischen Forschungshintergrund, der dazu führt. Aber natürlich die Punkte, die auch als Konservativen einem direkt auffallen, ist auch das, was Sie gesagt haben, dass Thomas Mann ja letztlich mit der Fortschrittserzählung der Aufklärung oder diesem aufklärerischen Weltbild letztlich bricht und etwas anderes dagegen stellt. Und das ist ja der Punkt, wo jeder Konservative hellhörig wird und sagt, okay, anti-aufklärerisch, diese unabdingbare Fortschrittslehre wird kritisiert. Und das vielleicht noch aufgrund gewisser Quellen, das ist natürlich ein Punkt, wo man nachhaken muss. Also Sie haben gesagt, Thomas Mann bricht mit diesem tradierten Geschichtsbild und setzt ein neues Zeitverständnis entgegen. Vielleicht können Sie das nochmal kurz verdeutlichen, was das genau meint, auch im Kontext der Zeit.
Ja, also die Pointe, denke ich, an dem Denken Thomas Manns ist, dass sozusagen dass das Unergründliche der Zeit, der Geschichte nicht einfach irgendwo in den Tiefen der Vergangenheit verschwindet und da bleibt. Und wir sagen eben, na gut, die Zeit reicht eben so weit zurück, da können wir eben nichts mehr zu sagen. Wir können nur zu den Dingen etwas sagen, wo wir Sachzeugen haben oder dann viel später auch dann schon Textzeugen oder in vor- und frühhistorischer Zeit eben sei es irgendwelche anderen Funde. Aber zu allem anderen können wir eben leider nichts sagen. So ist es bei Thomas Mann eben nicht, sondern er lässt die Geschichte, diesen Teil der Geschichte nicht auf sich beruhen, sondern er sagt, Moment, er dreht es andersrum und sagt, wenn die Geschichte im Numinosen, im uns Unerschließlichen beginnt, dann qualifiziert das ja auch die Geschichte als solche und macht aus der für uns fassbaren Geschichte, für uns begreifbaren Geschichte, die der Mensch so gerne handhaben will, aufgrund deren er urteilen will, macht sie zu etwas Neuem, nämlich zu einem Mythos. Das heißt, die Dinge, die den Menschen in vielen Dingen bis heute prägen und beschäftigen, die also in unvordenklicher Zeit liegen, die haben im Grunde nicht den Charakter der Geschichte, der Historie, die der Mensch eigentlich meint, verstehen, bewältigen, beurteilen, kommentieren, einordnen zu können, sondern hat eine mythologische Qualität.
Das heißt also, nochmal zum Verständnis, dass im Prinzip es einen Punkt vor der Geschichte gibt, sozusagen, den man nicht entschlüsseln kann. Auch nicht durch neue archäologische Funde, durch wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern dass es im Prinzip ein Element gibt, ja ein Mythos sozusagen, den man historisch sich nicht annähern kann, der immer übrig bleibt, den man nicht entschlüsseln kann. Und diesen Mythos macht er dann zum Kern seiner Geschichte sozusagen.
Ganz genau. Also ich glaube, ich hatte am Anfang den Begriff irgendwo mal erwähnt, der Ursprungserzählung, auf die sich Thomas Mann hier kapriziert, diese Ursprungserzählungen, die also in unerdenklicher, in mythologischer Vorzeit liegen, das sind ja alles Erzählungen, zumindest in unserem Kulturkreis, die uns ja bis heute in ihren Bann schlagen. Also ich fange mal ganz banal an, das ist, muss man eigentlich nicht mehr in Erinnerung rufen, allein die Tatsache, dass irgendwann mal die Welt erschaffen wurde, ist ja eine Tatsache, die uns bis heute prägt. Wir würden heute hier nicht sitzen, wenn banal zu formulieren, wenn Zeit und Raum und alles nicht irgendwann mal geschaffen worden wäre und sozusagen die Möglichkeit der Existenz nie eröffnet worden wäre. Das heißt, wir können uns zu Zeit und Raum hier gar nicht kritisch verhalten. Wir können uns davon nicht absetzen. Sie sind uns nicht zugänglich in einem kritischen Sinne, dass wir versuchen, das zu beurteilen oder irgendwie handhabbar zu machen. Nein, wir sind ja selbst in dieser Wirklichkeit drin und sind ihr im Grunde ausgesetzt, sozusagen schicksalhaft hineingeworfen. Und das gilt natürlich auch für andere Dinge, wenn wir uns jetzt also dem alttestamentlichen Bereich nähern, der also auch natürlich in der Höllenfahrt eine Rolle spielt bei Thomas Mann. beispielsweise solche Größen wie Erbsünde, nicht wahr? Sie haben weder im alttestamentlichen Kontext noch in anderen kulturellen Zusammenhängen die Möglichkeit, ich sag mal, den Sündenfall näher zu datieren. Das heißt, der Sündenfall liegt in einer, wenn Sie so wollen, vorhistorischen Zeit, in dem Sinne, dass er eben unserer Berechenbarkeit vollständig entzogen ist. Er liegt also in grauer Vorzeit, in unvordenklicher Zeit, in mythologischer Zeit. Aber, und jetzt ist das Entscheidende, das, was diese Größe Sündenfall aussagt, ist etwas, was uns Menschen bis heute prägt. Nämlich gerade als Konservative reden wir ja von der gefallenen Welt, von der, wenn Sie es christlich wollen, von der gefallenen Schöpfung. Selbst Arnold Gehlen, der den Hintergrund ja völlig schon verlassen hat, sogar der sieht den Menschen ja noch als Mängelwesen. Also ich will damit sagen, damit ist eine Denkfigur in die Welt gesetzt, die wir bis heute kennen, die uns bis heute vertraut ist und die bis heute die Menschen prägt in seiner Wirklichkeit. Das heißt, der abendländische Mensch, der natürlich christlich oder sagen wir es auch biblisch geprägte abendländische Mensch, begreift sich, begreift die gesamte Schöpfung als eine Gefallene. Warum? Aufgrund eines Faktums, das sozusagen vor der Geschichte in unvordenklicher mythologischer Zeit liegt. Das heißt, der Sündenfall, wenn wir den jetzt mal so benennen wollen, ist also letztlich kein historisches Datum, was wir auf einen Haken hintermachen können. Okay, das war irgendwann mal und was kam danach? Sondern dieser Sündenfall sozusagen entfaltet eine Wirklichkeit durch die Zeit hindurch, die uns auch heute in Beschlag nimmt, ob sie nun Christ sind und sagen, der Mensch ist gefallen und um die Menschen zu retten, bringe ich nun mein Kind zur Taufe. Oder ob sie sagen, ich bin konservativer, ich weiß, die Welt ist nicht ideal, die Welt ist immer fehlerhaft und wird es immer bleiben. Das ist ja auch schon sozusagen ein Abbild dieser Erkenntnis. Egal, wie sie das denken, es prägt das Denken bis heute, aber es ist diese Wirklichkeit sozusagen ist, unserem Zugriff entzogen. Aber, und das ist sozusagen das Entscheidende an diesem mythologischen Denken, es entfaltet Wirklichkeit bis heute, wobei die Sache selbst eben in diesem Fall der Sündenfall unserem Zugriff entzogen ist.
Und jetzt vielleicht nochmal den Bogen geschlagen zu diesem Text selbst. Das heißt, Thomas Mann macht mit diesem Text, mit der Höllenfahrt, ja das, was der Mythos auch macht, nämlich er vergegenwärtigt uns im Prinzip einen Zustand oder hält uns nochmal vor Augen, dass ein Element existiert, was wir nicht entschlüsseln können, sondern was er uns gegenwärtig setzt, sozusagen vor Augen hält.
Ganz genau. Also Thomas Mann will ja auf Folgendes hinaus. Er sagt in diesen kulturellen Stufen, die noch vor dem Alten Testament liegen, noch vor Babylon liegen und so weiter, also die in grauer Vorzeit liegen, unvordenkliche Zeit, da sind Dinge in die Welt gesetzt worden, die uns bis heute prägen, die unser Bewusstsein, unser Vorverständnis, unser Selbstverständnis bis heute prägen, die sich aber selbst jeder Geschichtlichkeit entziehen. Wie prägen sie uns? Vordergründig durch Wiederholung. Also wir können beispielsweise sagen, dass Thomas Mann berichtet das ja öfter, dass die Sintfluterzählung, nicht wahr, die im Alten Testament berichtet wird, könnte man oberflächlich meinen, das sei eine Wiederholung der Sintfluterzählung, die schon in älteren Quellen bei Babyloniern auffindlich sind. Oder auch das Motiv Turmbau zu Babel im Alten Testament gibt es auch schon in älteren Quellen. Nun könnte man meinen, wenn man das alles nur so linear versteht, na gut, dann reden die dann eben von jeweiligen Türmen und so weiter, aber das sind letztlich alles sozusagen in linearer, chronologischer Geschichte verschiedene Begebenheiten, von denen jeweils berichtet wird. Man würde sagen, nein, hier passiert etwas anderes, hier entfaltet der Mythos im Grunde seine tiefe vorhistorische Wahrheit. Der Mythos beinhaltet die Schöpfung, der Mythos beinhaltet den Fall der Schöpfung, der Mythos berichtet von der Rettung einer auserwählten Gruppe von Menschen und Tieren durch die Arche Noah in der Sintflutgeschichte. Der Mythos berichtet vom Turmbau zu Babel und so weiter und so weiter. Und in den Kulturstufen und den Kulturen, die davon berichten und die davon ähnlich Zeugnis geben, wiederholen sich nicht diese Ereignisse, sondern sie werden neu gegenwärtig gesetzt. Das heißt, das versuchte ich vorhin deutlich zu machen, der Mythos sozusagen hat keinen Ort in der Zeit. Der Mythos selbst dehnt sich durch die Zeit. Und im Grunde sind wir, wenn wir bereit sind, den Mythos ernst zu nehmen, im Sinne von Thomas Mann, wenn wir bereit sind, diesen Mythos als Realität, als Wirklichkeit ernst zu nehmen, da befinden wir uns bis heute im Strom und im Geltungsbereich des Mythos, wenn wir eben, wie gesagt, bereit sind, ihn als solchen ernst zu nehmen und zu erkennen. Und das ist natürlich heute eher die Ausnahme.
Aber Sie haben natürlich zu Recht erwähnt, dass es ja auch im jetzigen Stand unserer Kultur auch immer wieder noch Elemente oder noch Spurenelemente gibt dieses Geschichtsverständnisses, also des mythischen Geschichtsverständnisses, des Versuches, den Mythos oder durch den Mythos Dinge zu vergegenwärtigen, was natürlich, wie Sie sagten, vordergründig im Fest passiert, sozusagen im Ausnahmezustand, der diesen gewissen Fakt reaktualisieren will und wieder ins Bewusstsein rufen möchte.
Mhm. Ja, sicher. Das gibt es, wie so oft in diesen Zusammenhängen, immer noch in der christlichen Liturgie. Da fällt das beispielsweise auf, dass dieses Denken der Gegenwärtigsetzung einer viel früheren Wirklichkeit, bei Thomas Mann dann eben einer vorhistorischen Wirklichkeit, dass die Gegenwärtigsetzung also immer noch vorausgesetzt wird. Also ich will mal gerne selbst aus der Höllenfahrt von Thomas Mann ein Zitat vorlesen, wo das deutlich wird. Und zwar schreibt Mann, ich zitiere, Zeiten, in denen man darüber streiten konnte, ob die Oblate der Leib des Opfers sei oder ihn nur bedeute, sollten erst 3000 Jahre später sich einstellen. Aber auch diese höchst müßigen Erörterungen haben nichts daran zu ändern vermocht, dass das Wesen des Geheimnisses zeitlose Gegenwart ist und bleibt. Das ist der Sinn des Begängnisses, des Festes. Jede Weihnacht wieder wird das welterrettende Wiegenkind zur Erde geboren, das bestimmt ist, zu leiden, zu sterben und aufzufahren. Zitat Ende. Das heißt, hier wird deutlich und vielleicht auch, sagen wir mal, allgemeinverständlicher, dass jedes Jahr zu Weihnachten wir uns sozusagen, wenn wir bereit sind, uns in diesen mythologischen Strom zu stellen, wenn wir bereit sind, diese Wirklichkeit als Wirklichkeit anzuerkennen, was natürlich ein zutiefst vormodernes Bild ist, das ist ganz klar. Wenn wir aber dazu bereit sind, wir dann also nicht nur in der Weihnachtsvesper von mir aus an ein geschichtsträchtiges Ereignis denken von vor 2000 Jahren, wir denken daran und denken uns heute unseren Teil, sondern es wird auch nicht nur wiederholt, dass man sagt, na gut, wir spielen heute das nach im Krippenspiel, was damals war, ist ja ganz nett anzusehen, aber letztlich bleibt es doch ein Gedächtnis. Nein, das, was damals war, und in diesem Fall ist es ja recht kurz erst her, nämlich nur 2000 Jahre, das wird in der Feier, im Fest gegenwärtig gesetzt. Das heißt, wir haben unmittelbar Anteil einer mythologischen Dimension dieses Geschehens, das einmal war, aber bis heute Konsequenzen zeitigt, obwohl wir unmittelbar damit ja gar nichts zu tun haben. Wir stellen uns aber in diesen Zusammenhang, diesen überhistorischen Zusammenhang hinein.
Das heißt aber im Prinzip zum Verständnis, dass wir heutigen, also wenn wir durch das Weihnachtsfest, Jesus Geburt und so weiter vergegenwärtigen, diese Geburt genauso vergegenwärtigen, wie es vor 1000 Jahren der Fall war. Das heißt sozusagen, man kann keinen Abfall feststellen durch die historische Distanz, wie Sie sagen, sondern dass wir genauso Teil daran haben, wie ja, es vor 1000 Jahren, vor 1500 Jahren, wie auch immer war.
Ganz genau. Also dieses mythologische Geschichtsverständnis führt im Grunde in diesen großen Linien dazu, dass wir es hier im Grunde mit einer großen Gleichzeitigkeit zu tun haben. Wenn Sie in den Mythos eintreten, wir haben jetzt das Beispiel Christentum, das gibt es natürlich in vielen Bereichen, wenn Sie bereit sind, in diesen Mythos einzutreten, dann werden Sie mit dem, was der Mythos erzählt, was er aussagt, gleichzeitig. Und das gilt natürlich auch mit allen Generationen vor uns und mit den Generationen, die nach uns sein werden. Wir werden dann mit diesem Geschehen gleichzeitig. Und das ist dann die Pointe dieses mythologischen Weltbildes, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Ich kann dazu auch nochmal ein Zitat aus der Höllenfahrt selbst bringen von Thomas Mann. Ich zitiere, was uns beschäftigt, ist nicht die bezifferbare Zeit. Es ist vielmehr ihre Aufhebung im Geheimnis der Vertauschung von Überlieferung und Prophezeiung, welche dem Wort einst seinen Doppelsinn von Vergangenheit und Zukunft und damit seine Ladung potenzieller Gegenwart verleiht. Hier hat die Idee der Wiederverkörperung ihre Wurzeln. Zitat Ende. Das heißt, es ist genauso, wie Sie es eben ausgeführt haben, ich trete ein in den Mythos und werde damit dem Mythos gleichzeitig. Und ich werde dieser Wirklichkeit gleichzeitig. Das aber natürlich nur, wenn ich bereit bin, den Mythos als eine Wirklichkeit zu akzeptieren. Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann fallen wir natürlich zurück in das moderne, normale, moderne, neuzeitliche Verständnis. Da war mal was vor 2000 Jahren. Oder wenn ich dann quellenkritisch arbeite, ach, vielleicht war es auch nicht oder ein bisschen anders oder so. Aber letztlich, was habe ich heute damit zu tun? Das ist ein nettes Märchen von irgendwann mal. Und unsere Kultur hat sich das irgendwie angewöhnt, da innezuhalten und das zu feiern und nette Lieder zu singen. Dann mache ich da eben mit oder auch nicht. Das ist natürlich die normale, moderne Sicht, aber weit entfernt von der Thomas Manns.
Das ist natürlich aus konservativer Perspektive auch insofern interessant, unter dem Stichwort Tradition, dass wenn Sie sagen, durch diesen Mythos vergegenwärtigen wir uns diesen Zustand, dass wir uns den genauso vergegenwärtigen wie andere Generationen und damit ja mit diesen Generationen gleichzeitig teilhaben an etwas, was eine Traditionslinie aufzieht, die nicht unerheblich ist.
Ganz genau, das ist so, und Sie haben auch hier, ich kann vielleicht wieder nochmal das Beispiel des Christentums bemühen. In der christlichen Theologie gibt es die Redewendung der Ecclesia Militans und der Ecclesia Triumphans. Das eine ist die streitende Kirche, also die Christen, die hier und jetzt leben und wieder die Anfechtung streiten oder wieder den Einfluss anderer Religionen oder was auch immer, also jetzt sozusagen in der Glaubensbewährung sich befinden. Und es gibt die Ecclesia Triumphans, die triumphierende Kirche, das sind also alle die, die bereit sozusagen vor dem Throne Gottes sich befinden und auf ihre Auferstehung warten. Und die christliche Theologie hat immer beide in einer Einheit gesehen. Das heißt, die kämpfende Kirche und die triumphierende Kirche bilden immer eine Einheit. Daher kommen dann im römisch-katholischen Bereich auch so Gedanken wie Möglichkeit der Fürbitte, dass man einen Heiligen, den man also vor Gott weiß, dass man den bittet, vor den Thron Gottes zu treten und für einen einzutreten und so weiter. Das ist alles letztlich ein mythologisches Denken, das auf Gleichzeitigkeit beruht. Und das wiederum ist nur möglich, weil dieser Urmythos eine Wirklichkeit konstituiert, der generationenübergreifend Wirksamkeit entfaltet.
Genau, soweit vielleicht erstmal zu dem Mythos, wie man ihn versteht, beziehungsweise was man davon, von diesem Verständnis ableiten kann. Gleichzeitig aber jetzt natürlich die Anschlussfrage, Mythos und Mysterium, oder das Mysterium ist ja ein Begriff, was sich automatisch an den Mythos anschließt. Vielleicht können Sie erstmal noch erklären, wo der Zusammenhang zwischen diesen beiden Begriffen steht. Genau, vielleicht das mal als erstes.
Ja, die Frage ist berechtigt. Thomas Mann hat den Begriff des Mysterium eingeführt an einer Stelle, um deutlich zu machen, die Orte, an denen der Mythos als Mythos sichtbar wird und Teilhabe ermöglicht. Das heißt, er hat in einem Kapitel der Höllenfahrt, das er Roman der Seele nennt, eine an die Gnosis, sag ich mal, sich anschließende Anthropologie entworfen. Da sind die Einzelheiten jetzt, glaube ich, nicht so von Interesse, aber wir können zusammenfassend vielleicht sagen, die besagt, dass der Mensch von Gott mit einem Geist ausgestattet wurde, ein Geist, der ihn zur Erkenntnis befähigt. Darum heißt ja diese frühe Richtung des Christentums auch Gnosis, steckt also das Wort Erkenntnis drin. Das heißt, dem Menschen ist der Geist mitgegeben, der zur Erkenntnis befähigt. Und auf der anderen Seite ist da der Mythos, der sozusagen die naturhafte, die von der Schöpfung herkommende Dimension der Wirklichkeit ist. Also wir haben im Grunde hier schon noch vor jeder platonischen Metaphysik zwei Schichten, zwei Ebenen der Wirklichkeit, die göttliche, deutlich durch den Geist Gottes, der den Menschen gegeben wird, und die irdische, deutlich durch die Natur und den Mythos, der sozusagen sich in der Natur, in der geschaffenen Welt von Generation zu Generation fortpflanzt. Und in dem Augenblick, wo sich Mythos und die Erkenntnis des Menschen berühren, also wo der Mensch den Mythos als Mythos wiedererkennt und sich auf einmal im Banne des Mythos weiß und in der Gegenwart des Mythos weiß, wo also der Geist Gottes ihm die Erkenntnis geschenkt hat, dass der Mythos, in dessen Kontext er steht, jetzt in diesem Augenblick sozusagen wirksam wird und sozusagen seine Wahrheit neu zeigt und entfaltet, diesen Ort, den nennt Thomas Mann das Mysterium. Das Mysterium ist also sozusagen der mathematische Punkt, könnte man jetzt sagen, an dem der Mythos der Welt, der Schöpfung, unseres innerweltlichen Lebens und die vom Geist Gottes geschenkte Erkenntnis, von mir ist auch die Transzendenz, sich berühren und kurz aufflackert sozusagen das Bewusstsein und die Erkenntnis, dass hier der Mythos sozusagen real wird, dass hier der Mythos sich zeigt, und dieses Geschehen der Offenbarung des Mythos, des Aufscheins des Mythos, das nennt Thomas Mann Mysterium.
Das heißt aber gleichzeitig, nach meinem Verständnis, man muss ja bereit sein, dieses Mysterium überhaupt wahrzunehmen oder als solches zu erkennen, weil sonst kann ich es ja unter sehr modernen Maßstäben einfach nur als Zufall wahrnehmen oder als zufällige Erscheinung der Geschichte und nicht eben als Mysterium, was unmittelbar mit dem Mythos zusammenhängt. Also es gibt ja anscheinend doch eine Bedingung sozusagen, um das Mysterium als solches zu erkennen oder wahrzunehmen.
Ja, das ist völlig richtig. Also Thomas Mann geht tatsächlich davon aus, dass es bestimmter Umstände bedarf, um das Mysterium zu erleben, also um sozusagen den Mythos überhaupt wahrnehmen zu können, dass sozusagen diese Koinzidenz von Gottes Geist einerseits und Mythos auf der anderen Seite, dass sozusagen die Berührung beider im Mysterium tatsächlich nicht immer und zu jeder Zeit erfolgt, sondern letztlich, ich sag's mal jetzt etwas flapsig, kultureller und anderer Vorbedingungen Bedarf. Also er hatte damals in seiner Höllenfahrt ein Beispiel vor Augen, dass er sagte, dass alle Erlösungsgeschichten, sowohl des Alten Testaments als auch des Neuen Testaments, natürlich nur dort möglich sind, wo ein Bewusstsein davon vorherrscht, dass überhaupt eine Erlösungsbedürftigkeit existiert. Denn ich muss mich nicht erlösen lassen, sei es nun durch die alttestamentliche Wanderung eines Erzvaters oder sei es nun neutestamentlich durch die Heilstat einer Figur, wenn ich meine, ich sei gar nicht der Erlösung bedürftig. Und genauso ist es hier auch. Für Thomas Mann ist selbstverständlich, dass ich den Mythos nur im Mysterium erleben kann, wahrnehmen kann, wenn ich selbst so etwas wie eine Art Gestimmtheit dazu mitbringe. Mann schreibt dazu, ich zitiere nochmal aus der Höllenfahrt: Das Erlebnis bestand weniger darin, dass etwas Vergangenes sich wiederholte, als darin, dass es gegenwärtig wurde. Dass es aber Gegenwart gewinnen konnte, beruhte darauf, dass die Umstände, die es herbeigeführt hatten, jederzeit gegenwärtig waren. Jederzeit waren die Wege des Fleisches verderbt oder konnten es bei aller Frömmigkeit sein. Denn wissen auch die Menschen, ob sie es gut oder schlecht machen vor Gott und ob nicht, was ihnen gut scheint, den Himmlischen ein Gräuel ist? Fragezeichen und Zitat Ende. Das heißt, das ist das, was ich eben versuchte anzudeuten. Es bedarf keiner Erlösung und es bedarf keiner Rettung, wenn ich nicht selbst schon die Erkenntnis, die Gestimmtheit, wenn Sie so wollen, das Bewusstsein mitbringe, dass es einen Lösungsbedarf gibt. Sie können auch von mir aus der Gegenwart ein anderes Beispiel nehmen. Es gibt ja immer wieder Erzählungen und manchmal auch berichtet das Fernsehen darüber, dass, keine Ahnung, in südeuropäischen Ländern alle Jahre wieder irgendwelche Marienfiguren anfangen, eine Träne zu vergießen oder irgendwelche Jesusfiguren anfangen zu schwitzen oder irgendetwas, worüber dann der, ich sag mal, der Nordeuropäer vielleicht gerne lacht und das als Fake abtut oder als Fälschung. Wenn man das nicht macht, wenn man also nicht glaubt, dass da sozusagen, auch in Südamerika gibt es das meines Wissens, dass da ganze Kulturkreise sich dazu Fälschungswerken hinreißen lassen, sondern dass das tatsächlich eine reale Dimension hat, dann muss man natürlich sich fragen, woher kommt das? Und Thomas Mann würde an dieser Stelle sicherlich antworten, dass er sagt, ja, diese Kulturen, in denen das passiert, von mir aus in Südeuropa, in Südamerika, die sind eben kulturell, von mir aus auch religiös, eben so gestimmt, dass sie mit der Wahrheit und der Wirklichkeit des Mythos, der sich dann in einem solchen Mysterium äußert, nämlich in so einer Wundertat, dass das überhaupt möglich ist. Der Rationalist, der moderne Mensch, der das sich abgewöhnt hat, der wird das nicht erwarten und, das muss man dazu sagen, der wird das dann auch nicht erfahren. Oder Menschen, die sozusagen das von rundheraus ablehnen, denen wird diese Wirklichkeit letztlich nicht teilhaftig werden, das muss man so sagen. Umgekehrt kann man natürlich sagen, wenn man sich, ich sag mal, selbst antrainiert, eine gewisse Bereitschaft und Offenheit für eine solche Wirklichkeit durch Lektüre entsprechender Texte, durch Einarbeitung in diese ganzen Zusammenhänge, wenn man also, ich sag's mal etwas salopp, so ein bisschen ein Augenmerk dafür bekommt, eine Antenne, ein Sensorium, dann könnte ich mir vorstellen, dass man auch anfängt, allmählich Geschichte und Ereignisse der Geschichte auch anders zu sehen und zu beurteilen.
Ja, Sie haben sie gerade genannt, durch Lektüre bestimmter Texte. Aber das ist ja sicherlich auch eine Intention von Thomas Mann gewesen. Oder wenn man fragt, warum ist dieser Text für Konservative interessant, dass er ja durchaus die Funktion hat, oder ob er sie jetzt intendiert hat oder nicht, aber das könnte man schon meinen, eben so eine Offenheit oder eine gewisse Gestimmtheit, diesen Mythos wahrzunehmen, das Mysterium dann wahrzunehmen, doch auch eine Funktion des Textes ist, dass er dafür sensibilisiert und die Wahrnehmung eben schärft.
Genau, das wäre meine These. Und das wäre auch meine These, oder das wäre auch die Begründung dafür, dass ich sage, dass Thomas Mann auch nach seiner vermeintlichen Hinwendung zum Zivilisatorischen und zur Moderne, dass er immer noch deutliche konservative Grundzüge mit sich trägt, die auch uns heutigen, ja, es wirklich wert machen, ihn zu lesen und an solchen Texten auch, die so ein bisschen auch abseits von der allgemeinen Wahrnehmung sind, doch das eine oder andere zu entdecken. Also ich warne davor, Thomas Mann zu früh abzuschreiben, das gilt generell aber auch in diesem sehr speziellen Bereich. Aber nochmal, Sie haben völlig recht, das Ausschmücken und Auskleiden der Josefsgeschichte in den Josefsromanen, die Romane sind ja viel, viel länger als die Josefsgeschichte des Alten Testaments, das soll natürlich neben der geschichtsphilosophischen Akzentuierung, nicht wahr, und der Frage nach dem Unvordenklichen und letztlich nach dem Mythologischen, soll natürlich auch, ich sag mal, einen gewissen Spaß dafür erwecken und Lust machen, letztlich sich diesen Texten und den mit ihnen verbundenen Wirklichkeiten auszusetzen. Es ist auch interessant, dass schon in der Höllenfahrt, aber auch dann in den Josefsroman selbst, Thomas Mann immer mit einem gewissen Humor, auch mit einer Ironie arbeitet, die es also auch Spaß machen lässt, diese Texte von ihm zu lesen und die es aber auch einem erleichtert durch diesen Humor und die Ironie. Man muss nicht alles immer gleich bierernst nehmen, man kann sich sozusagen versuchsweise mit einem gewissen inneren Vorbehalt diesen Dingen nähern. Man hat ja immer noch die von Mann selbst aufgebaute Schutzmauer der Ironie und des Humors, ein bisschen Augenzwinkern ist dabei. Aber das verhilft letztlich dazu, doch diese, ich sag mal, diese Wirklichkeit an sich herankommen zu lassen. Und ich bin ganz sicher, dass Ironie und Humor in den Josefsroman und auch in der Höllenfahrt nicht dazu dienen, dass Thomas Mann seine eigene Aussage konterkarieren will, sondern ganz im Gegenteil, er weiß um die scheinbare Absurdität, um die Weltfremdheit, um die Zeitfremdheit dieses Denkens, dieses seines Ansatzes und versucht im Grunde im Modus der Ironie, im Modus des Humors sozusagen ganz niedrigschwellig Brücken zu bauen, die es jedem, wie ich eben schon sagte, so versuchsweise ermöglichen, mal über diese Brücke zu gehen und mal so versuchsweise sich in dieses Denken hineinzubegeben, das einem diese alten Texte liefern.
Also jedem, der auch diesem Text oder dieser Diskussion entgegnet, dass es reichlich theoretisch sei, können wir hiermit auch zeigen, dass es auch die Frage nach der Praxis berührt und eben auch zeigt, wie man mit diesem mythologischen Verständnis von Geschichte praktisch umgehen kann und was es für Effekte für den Alltag, für den Einzelnen haben kann.
Ganz genau. Ich würde auch gerne noch hinzusetzen, Thomas Mann war natürlich Realist. Also er weiß natürlich auch, dass dieser geschichtshermeneutische, philosophische Ansatz, wie man es auch immer nennen will, dass das natürlich, wie Sie eben schon gesagt haben, erstmal alles recht abstrakt klingt. Es entwickelt seine Farbigkeit und seine Tiefe auch erst dann, wenn ich mich ein Stück weit sozusagen darauf einlasse, auf diese mythologische Wirklichkeit. Das war ihm natürlich klar. Das macht natürlich heutzutage kaum jemand oder das verlangt heutzutage schon sehr viel. Er weiß aber auch, dass man mit Geschichte so im Alltag natürlich nicht umgehen kann und dass natürlich Dinge wie alttestamentliche Erzählungen nicht nur fürs Judentum, sondern später ja auch fürs Christentum relevant wurden. Das weiß er natürlich und das will er auch nicht auslöschen. Darum hat er schon relativ weit am Anfang seiner Höllenfahrt von Anfängen bedingter Art geschrieben, die er den mythologischen Uranfängen in unvordenklicher Zeit gegenüberstellt. Und diese Anfänge bedingter Art, die können also dazu verhelfen, mit Geschichte auch tatsächlich umzugehen. Ich bringe noch mal ein Zitat aus der Höllenfahrt. Da heißt es, so gibt es Anfänge bedingter Art, welche den Urbeginn der besonderen Überlieferung einer bestimmten Gemeinschaft, Volkheit oder Glaubensfamilie praktisch tatsächlich bilden, sodass die Erinnerung, wenn auch wohl belehrt darüber, dass die Brunnentäufe damit keineswegs ernstlich als ausgepeilt gelten kann, sich bei solchem Ur denn auch national beruhigen und zum persönlich-geschichtlichen Stillstand kommen mag. Zitat Ende. Also nochmal, Mann geht sehr bewusst davon aus, dass es neben seinen allgemeinen Reflexionen über den mythologischen Ursprung der Wirklichkeit und der Geschichte einerseits auch Anfänge bedingter Art geben muss, damit Kulturen überhaupt leben können. Das bringt mir ja nichts zu sagen, gut, die biblische Schöpfungsgeschichte, die gilt nur noch halb so viel, denn die hat ja irgendwo zunächst bei den Babyloniern und darüber hinaus noch weiter zurückgehende Ursprünge, die wir gar nicht mehr kennen. Und dasselbe mit dem Sündenfall, dasselbe mit der Sintflut und mit dem Turmbau zu Babel und so weiter und so weiter. Das kann ich alles feststellen und mir denken, aber es hilft mir nichts. Insofern sagt er, es gibt und kann und darf auch geben Anfänge bedingter Art, die je nach Volkheit, Konfession oder eben Gemeinschaft voneinander abweichen. Und das muss ich sagen, unterstreicht nochmal meinen Eindruck, dass sich die Lektüre von Thomas Mann lohnt, denn Thomas Mann hat ja dadurch nicht weniger gemacht, als die Legitimität von Narrativen zu unterstreichen. Wir hören ja auch oft oder auch im Geschichtsunterricht, nicht wahr, dass wenn man sagt, ja, wir sind Deutsche, weil, keine Ahnung, Otto der Große mal dieses und jenes gemacht hat oder Hermann der Cherusker dieses und jenes. Das wird natürlich dann von der modernen Geschichtswissenschaft dann dekonstruiert und man sagt entweder, nein, so war es nicht oder die Bedeutung kann man gar nicht nachweisen oder. Am Ende bleibt wie so oft nichts übrig. Nein, Thomas Mann würde andersrum sagen, weil wir um die grundlose Tiefe der Geschichte bis ins Unvordenkliche wissen, müssen wir umgekehrt als Menschen mit Geschichte umgehen. Also setzen wir uns ganz bewusst Anfänge bedingter Art, also solche Anfänge, von denen wir sagen können, sie sind uns wichtig, sie sind unserer Religion, unserem Volk, was auch immer wichtig, aber wir wissen natürlich abstrakt im Hintergrund, dass da noch viel mehr vorher war. Aber wir haben das Recht, uns auf sie zu berufen, weil letztlich der Mythos und das ganze Weltbild, was dahinter steht, ja letztlich eines ist, das zur Anthropologie, zum Menschsein hinzugehört. Das heißt, der Mythos ist keine abstrakt philosophische, keine ontologische Größe. Der Mythos gehört als Wirklichkeit ja zum Menschen hinzu. Es gibt nicht den Mythos per se und wenn da kein Mensch in der Nähe ist, sondern der Mythos ist ja etwas, was sozusagen das Unvordenkliche durch den Menschen verarbeitet. Nur das kann Mythos sein. Ohne Menschen gibt es auch keinen Mythos. Sie können natürlich ohne Menschen ontologische Sphären annehmen und definieren, aber wenn kein Mensch da ist, brauchen sie keinen Mythos zu definieren. Es gibt nur einen Mythos, der durch Menschen tradiert wird. Und in dem Augenblick, wo ich das mache, handle ich aus der Perspektive Thomas Mann zutiefst menschlich, weil der Mythos zum Menschsein hinzugehört. Zum Menschsein gehört aber auch hinzu, den Mythos dort zu begrenzen, wo ich tatsächlich mit Daten und Fakten arbeiten muss. Und das sind eben die Anfänge bedingter Art. Das heißt, ich habe sehr wohl ein Recht zu sagen, als Angehöriger dieses oder jenen Volkes nehme ich hier sozusagen ein Urdatum an oder als Angehöriger dieser Religion ist das für mich ein Urdatum. Das ist also für Thomas Mann sozusagen nicht lächerlich oder nimmt nicht die Tiefe des Mythos wahr, sondern er sagt, nein, es gibt diese Anfänge bedingter Art und es darf sie geben. Also für uns als Konservative sage ich mal, es darf diese Narrative geben, als Deutsche, als was auch immer, und wir müssen uns dafür nicht schämen.
Trotzdem ist Thomas Mann mit dieser Position ja anders, als man es vielleicht annehmen könnte, ja, oder basiert auf sehr modernen Grundlagen. Das ist ja ein sehr moderner Ansatz, nicht nur zum einen, wie Sie am Anfang dargestellt haben, dass er auf, sag ich mal, zeitgenössischen Forschungsstand sozusagen operiert oder diesen annimmt, sondern andererseits auch, dass er keine Metaphysik bildet sozusagen, sondern einen anthropologischen Grundbestand des Menschen annimmt und diesen offenlegt und legitimiert sozusagen. Aber das sind ja alles Dinge, die auf Grundlage der modernen Geisteswissenschaft sozusagen operieren.
Ja, das ist ja sozusagen das Kuriose, dass Thomas Mann, ich sag mal, durch viele moderne Ansätze auf einmal wieder für Konservative interessant sind. Wir hatten am Anfang gesagt, er arbeitet mit den alttestamentlichen Quellen historisch kritisch. Hinterfragt und hinterfragt und hinterfragt und kommt vor lauter Hinterfragen dann irgendwann dazu, dass alles in einer mythologischen Untiefe letztlich irgendwo endet. Und so könnte man auch hier sagen, na ja, wenn er auf einmal anfängt, anfängerbedingter Art zu akzeptieren, da hat nur jeder seinen anderen Anfang. Das könnte ja auch alles sehr, sehr leicht relativistisch wirken und unverbindlich. Ja, also man muss, denke ich, sehen, diese Ansätze, Sie haben es eben schon gesagt, dieser Ansatz, den Thomas Mann hier verfolgt, das ist ein anthropologischer Ansatz. Das heißt, ein Ansatz, der zum Menschsein gehört, zum Humanum gehört und mit ihm aber auch ein subjektiver Ansatz oder sagen wir besser ein intersubjektiver. Er gilt für Völker, er gilt für Kulturen, je nachdem, worauf sich jetzt kaprizieren, er gilt für Konfessionen und so weiter und so weiter. Er gilt also immer für Gruppen, er gilt intersubjektiv, weil er eben zu den Menschen, zu den dazugehörigen Menschen gehört, aber er gilt nicht objektiv im Sinne eines abstrakten philosophischen Systems. Das aber macht ihn einerseits modern, nicht wahr? Weg vom Objektiven, das kann man ja eh nicht mehr definieren und feststellen. Aber auf der anderen Seite eröffnet es natürlich Freiräume, indem ich sage, nein, das muss gar nicht objektiv sein, den Nachweis kann ich gar nicht führen in der Moderne, das nimmt mir sowieso keiner ab, aber ich kann doch bitteschön immerhin sagen, das hat intersubjektiv Geltung für unser Volk, für unsere Religion, für unsere Konfession oder was auch immer. Und das ist sozusagen der Spagat, den auf einmal ganz überraschenderweise Thomas Mann nach ja mittlerweile etwa 100 Jahren hinbekommt, dass er mit einem modernen neuzeitlichen Apparat, nämlich der historischen Kritik, und des scheinbaren Relativismus auf einmal zu Ergebnissen kommt, die da lauten Mythos, Urtiefe, Abhängigkeit von Mythos auf der einen Seite und auf der anderen Seite uns auf einmal auch, ich sage mal, als Konservative, als Deutsche, wie auch immer sie das fassen wollen, als Christen, Freiräume öffnet zu sagen, nein, hier haben wir unsere Narrative und wir haben sie mit gutem Grund und wir verteidigen sie, denn sie haben ihren legitimen Ort. Wir behaupten damit nicht sozusagen, dass damit für alle Welt das letzte Wort gesprochen sei, aber hier für uns gilt das und das behaupten wir auch mit Stolz. Und das ist letztlich etwas, was ja gegenwärtig in der gegenwärtigen akademischen Diskussion seinen Niederschlag auch findet, etwa in der Theoriebildung des kulturellen Gedächtnisses, wo Jan und Aleida Aßmann ja sehr tätig waren, auch das übrigens zwei Autoren, die selbst sich immer mal wieder indirekt so, sag ich mal so, von konservativem Denken auch so manchmal so schon ein bisschen entfernt haben oder auch davon distanziert haben, aber die ich wirklich nur empfehlen kann zu lesen, weil als Konservative man unheimlich viel lernen kann. fast so ein bisschen so ähnlich wie Thomas Mann. Nach außen hin distanziert man sich, aber sozusagen die Sache selbst, die Substanz selbst ist äußerst hilfreich. Und da Sie danach fragten, kann ich gerne mal vorlesen. Es gibt ein schönes Buch von Jan Assmann, Thomas Mann und Ägypten, Mythos und Monotheismus in den Josefsromanen, erschienen im CH Beck Verlag. Und da schreibt Jan Assmann zu unserer Höllenfahrt Folgendes, ich zitiere mal, es handelt sich da um einen durchaus philosophischen Text, der um die Frage kreist, in welcher Weise uns die Vergangenheit gegeben ist, dieselbe Frage, die auch Proust, Bergson und Freud beschäftigte und der die moderne Kulturwissenschaft unter dem Stichwort des kulturellen Gedächtnisses nachgeht. In diesem Buch möchte ich die Josefsromane als einen Beitrag zu derartigen Fragen diskutieren, und zwar, unabhängig von jeder literarischen Qualität, die hier, wie gesagt, gar nicht zur Debatte steht, als einen der klügsten, reflektiertesten und differenziertesten, den Sie nur irgend erfahren haben. Für das Thema des kulturellen Gedächtnisses kann man es nur als einen ganz einzigartigen Glücksfall bezeichnen, dass sich ein Dichter, ein Meister der Sprache, seiner angenommen hat. Soweit Jan Assmann zu Thomas Manns Höllenfahrt.
Die Höllenfahrt, Vorspiel zu den Josefsromanen von Thomas Mann. Darüber habe ich heute gesprochen mit dem Bibliotheksleiter Dr. Wolfgang Fenske. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit, Herr Fenske.
Dankeschön.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.